SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo zusammen und damit quasi auch herzlich willkommen im Ausbildungsjahr 2021. In Baden-Württemberg geht's am kommenden Mittwoch, den 1. September, los. In Rheinland-Pfalz läuft es schon seit dem 1. August. Und nach den zurückliegenden, schwierigen Corona-Monaten hoffen jetzt viele Azubis auf ein halbwegs normales Ausbildungsjahr. Ja, da kann man ihnen auch nur die Daumen drücken, denn nicht nur war das vergangene Jahr für viele wegen Fernunterricht und teils sogar Betriebsschließungen schwierig, obendrauf kamen auch noch ganz andere Probleme. Das berichtet der Deutsche Gewerkschaftsbund.
Es kam zu Kürzungen von Arbeitszeit und Vergütung. Das waren auch keine Ausnahmen. Aber auch, dass Tätigkeiten gemacht werden mussten, die mit den Ausbildungsinhalten gar nichts zu tun haben, das ist schon sehr problematisch.
Welche Probleme die Corona-Ausbildungsstudie konkret festgestellt hat und wie das kommende Ausbildungsjahr laufen kann, darüber sprechen wir gleich. Große Fragen um die Zukunft der Ausbildung stellen sich aber auch im Ahrtal, viele nach der Hochwasserkatastrophe. Viele Betriebe, viele Berufsschulen haben weiterhin große Probleme und können ihre Azubis zumindest vorübergehend nicht betreuen. Und das macht vielen große Sorgen.
Ich hatte auf jeden Fall sehr große Angst, dass ich irgendwo hin muss, wo es mir vielleicht nicht so gut gefällt. Weil hier ist man schon sehr gut aufgehoben, hier hat man sehr nette Kollegen und man wird auch von allen Seiten unterstützt.
Wie diese Unterstützung jetzt nach der Hochwasserkatastrophe aussieht, auch darüber sprechen wir. Und wir haben die Senioren der Wirtschaft aus Schöneich bei Stuttgart getroffen. Ein Verein von Ex-Unternehmern, die Startups mit ihrer Erfahrung weiterhelfen.
Ein Drittel aller Startups geht in den ersten 3 Jahren nach der Gründung Bach runter, weil das vorher nicht genügend durchdacht ist. Also da sind dann Leute wie wir wichtig, die da außen drauf gucken.
Wie es funktioniert, auch darüber berichten wir in dieser neuen Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Ja, Rasenmähen statt Gäste bedienen, dazu ein gekürztes Gehalt und Angst um die Zukunft. Die Corona-Ausbildungsstudie des Deutschen Gewerkschaftsbundes zeichnet ein düsteres Bild. Rund 1000 Azubis hat der DGB im Frühjahr gefragt und das Ergebnis sei alarmierend, sagt der DGB-Jugendreferent Joscha Wagner. Hallo Herr Wagner.
Guten Tag.
Warum sind Sie so schockiert? Es war doch eigentlich damit zu rechnen, dass die Ausbildung gerade während Corona nicht ganz rund laufen würde, oder?
Das ist richtig. Spätestens mit der ersten Betriebs- und Schulschließung war klar, dass Corona die duale Berufsausbildung treffen wird. Die Drastigkeit der Ergebnisse und auch die Verbreitung von zum Beispiel Verstößen gegen Mindeststandards hat uns dann aber doch negativ überrascht.
Was hat Sie dabei am meisten überrascht?
Sie haben schon angesprochen, es kam zu Kürzungen von Arbeitszeit und Vergütung. Das ist schlicht nicht erlaubt. Das waren auch keine Ausnahmen. Das hat einige Auszubildende betroffen. Aber auch, dass die Ausbildungsqualität stark gelitten hat. Zum Beispiel, weil Tätigkeiten gemacht werden mussten, die mit den Ausbildungsinhalten gar nichts zu tun haben. Das ist schon sehr problematisch.
Aber dass Lehrlinge Aufgaben erledigen müssen, die eigentlich nicht zu ihrer Ausbildung gehören, das ist schon immer ein Problem. Wenn Sie jetzt sagen, das war in den Corona-Monaten noch mehr als sonst, haben Sie da ein paar Beispiele?
Ja, da haben wir zum Beispiel das Beispiel von einer Sport- und Fitnesskauffrau aus dem 3. Ausbildungsjahr, die in ihrer Ausbildung seit der Corona-Zeit nichts anderes mehr gemacht hat, als Corona-Tests durchzuführen bei Mitarbeitern und Kunden. Und das hat natürlich mit der Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau nichts zu tun. Genauso wie uns auch ein Auszubildender zum Veranstaltungskaufmann berichtet hat, dass sein Unternehmen jetzt einen Biergarten aufgemacht hat. Und er aber nur noch dafür verantwortlich war, Essen zu verkaufen in diesem Biergarten. Und auf den Hinweis, dass das mit seinen Ausbildungsinhalten nichts zu tun hätte, wurde ihm sogar gedroht, dass er, wenn er das nicht mache, entlassen würde. Und das sind natürlich dann schon Probleme, wenn es zur betrieblichen Praxis wird. Denn eigentlich geht es ja darum, einen Beruf zu lernen.
Jetzt ist natürlich das wie bei dem Veranstaltungskaufmann eine extreme Situation. Aber bleiben wir mal beim Fitnessstudio oder nehmen wir ein Restaurant oder einen Laden. So Geschäfte waren über Monate geschlossen. Was hätte es denn da für Alternativen gegeben, als den Azubis andere Aufgaben zu geben, wie jetzt eben Corona-Tests machen oder beispielsweise auch Rasenmähen oder Fenster putzen?
Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel andere Ausbildungsinhalte vorziehen, die eigentlich erst später in der Ausbildung gekommen wären. Man kann ja auch bedingt auf theoretischen Unterricht umsteigen. Es haben sich auf jeden Fall an vielen Stellen kreative Lösungen gefunden von Betrieben. Und da hätten wir uns einfach gewünscht, dass das am Ende für alle Auszubildenden, sage ich mal, gut ausgeht. Ist es aber leider nicht.
Jede oder jeder Dritte macht sich laut Ihrer Studie Sorgen, die Ausbildung nicht vernünftig abschließen zu können, weil Ausbildungsinhalte nur teilweise vermittelt wurden. Wie könnte man diesen jungen Menschen denn die Sorge nehmen? Was wäre da Ihr Vorschlag?
Nun, was wir festgestellt haben, ist, dass die Prüfungsvorbereitung tatsächlich an einigen Stellen gelitten hat. Und das ist ja etwas, wo man noch nacharbeiten kann. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch über das Bundesprogramm Ausbildungsplätze sichern die Möglichkeit für Betriebe, sich solche Vorbereitungskurse fördern zu lassen. Das ist natürlich eine super Möglichkeit, denn die Abschlussprüfungen stehen bald für viele wieder an. Und es gibt auch jetzt noch die Möglichkeit, da nochmal Inhalte nachzuholen, nochmal zu vertiefen und dann somit auf eine gute Prüfung vorbereitet zu werden. Aber da sind eben auch die Betriebe gefragt, das dann auch zu machen.
Jetzt waren natürlich auch die Berufsschulen mehrfach längerfristig geschlossen. Viele Azubis mussten zumindest teilweise ins Homeschooling. Allerdings die Qualität der Fernlehre, die sehen mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen kritisch. Was war denn da genau das Problem bei der Fernlehre?
Die digitale Ausstattung der Berufsschulen ist ein großes Problem, wie unsere Studie zeigt. Einige sagen sogar, dass sich die digitale Ausstattung an ihrer Berufsschule seit Beginn der Pandemie noch verschlechtert hätte. Da ist also noch Nachholbedarf. Da wurden auch schon die ersten Schritte gegangen. Die sind noch nicht überall angekommen, aber da muss noch was getan werden. Und was ganz wichtig ist, ist immer die Betreuung von Auszubildenden, also sowohl durch AusbilderInnen im Betrieb als auch von BerufsschullehrerInnen. Und da sehen wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Da haben einige angegeben, dass es da doch gehakt hat.
Jetzt spitzt sich diese Ausbildungskrise schon seit Jahren zu und Ihre Studie bringt nochmal Probleme mit ans Licht, die ziemlich deprimierend sind. Und durch die man dann auch durchaus nachvollziehen kann, warum junge Menschen nicht mehr unbedingt eine Ausbildung machen wollen. Wie kommen wir denn aus dieser Spirale wieder raus?
Ich denke, dass die Ausbildungskrise zwei Komponenten hat. Einerseits brauchen wir eine Ausbildungsgarantie, weil zu wenige Menschen die Schule verlassen, ohne danach eine Ausbildung oder ein Studium aufzunehmen. Und deswegen sehen wir hier den Staat in der Pflicht, das zu ermöglichen durch eine Ausbildungsplatzgarantie, die aber, und das ist uns ganz wichtig, aus einem Fonds bezahlt wird, in den alle Betriebe einzahlen. Denn es kann nicht sein, dass es am Ende alleine der Steuerzahler übernimmt, für die Fachkräfte von morgen zu sorgen. Andererseits, und das ist die Ausbildungsqualität, da muss einerseits dadurch nachgeholfen werden, dass die Betriebe ihre Pflichten, also es geht ja hier um Gesetze und Verordnungen, dass die überall eingehalten werden und, wenn sie denn nicht eingehalten werden, auch besser kontrolliert werden. Denn aktuell ist es so, dass die Kammern und die zuständigen Stellen für die Kontrolle zuständig sind, die Kammern selbst aber die ArbeitgeberInnen vereinigen. Und wenn es deswegen zu Interessenskonflikten kommen sollte, dann fordern wir, dass unabhängige Stellen zur Kontrolle geschaffen werden.
Nächste Woche startet in Baden-Württemberg das neue Ausbildungsjahr. In Rheinland-Pfalz ging es vor 4 Wochen schon los. Wenn es wieder zu Beeinträchtigungen kommt durch Corona, was würden Sie sich denn in Bezug auf die Azubis als allererstes anders wünschen?
Eine bessere Betreuung, eine Ausstattung mit allen nötigen Arbeits- und Lernmitteln. Das ist nicht überall gegeben oder war nicht überall gegeben, auch von den Betrieben. Und vor allem braucht es gute Konzepte, vor allem wenn die Ausbildung nicht in der Schule oder nicht im Betrieb stattfinden kann, sondern von zu Hause.
Wenn jetzt ein Azubi feststellt, es läuft tatsächlich in der Corona-Krise nicht rund, sei es die Bezahlung, sei es der Urlaub, sei es die Berufsschule, was kann jemand tun, um aus diesem Schlamassel wieder rauszukommen?
Der erste Ansprechpartner bei Problemen in der Ausbildung oder auch sonst im Betrieb ist die Gewerkschaft, deswegen vor Ort einfach nachfragen, im Zweifel auch beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Und für Auszubildende direkt haben wir auch ein Online-Beratungsportal mit fachkompetenten BeraterInnen, www.drazubi.de, ausgeschrieben und zusammen, da wird direkt geholfen.
Sagt Joscha Wagner, Jugendreferent beim Deutschen Gewerkschaftsbund zur Corona-Ausbildungsstudie. Ja, und als ob eine Ausbildungskrise noch nicht reicht. Nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal brauchen viele Azubis auf ein halbwegs normales Ausbildungsjahr noch nicht mal mehr zu hoffen. In den Regionen rund um Bad Neuenahr-Ahrweiler waren viele der rund 230 Ausbildungsbetriebe vom Hochwasser betroffen und versuchen jetzt, ihre Azubis trotzdem irgendwie durchzukriegen. Wie? Das berichtet Wolfgang Brauer.
In der Fußgängerzone von Bad Neuenahr sind die meisten Geschäfte geschlossen. Auch das Kaufhaus Moses. Es macht wahrscheinlich erst im nächsten Frühjahr wieder auf. Das ganze Untergeschoss stand unter Wasser, das Erdgeschoss bis Brusthöhe. Rund 80 Mitarbeiter sind betroffen, darunter 4 Auszubildende. Eine von ihnen ist die 17-jährige Emma Fassbender, Einzelhandelskauffrau im 2. Lehrjahr.
Ich hatte halt auf jeden Fall sehr große Angst, dass ich irgendwo hin muss, wo es mir vielleicht nicht so gut gefällt. Weil hier ist man schon sehr gut aufgehoben, hier hat man sehr nette Kollegen und man wird auch von allen Seiten unterstützt.
Mit der Hilfe ihres Vaters hat Emma übergangsweise einen Ausbildungsplatz in einem Sportgeschäft in Bad Neuenahr gefunden, das durch viel Glück kaum vom Hochwasser betroffen war. Auch ihre Azubi-Kollegin Svenja Jakob die Buchhändlerin lernt, wollte nicht zu Hause sitzen.
Ich war auch mit dem Helfershuttle unterwegs, dann im Weingut von meiner Kollegin. Da habe ich auch mitgeholfen, die Flaschen zu spülen, zu sortieren und sowas.
Im Herbst geht die 21-Jährige erstmal zur Buchhändlerschule in Frankfurt, danach voraussichtlich in eine Buchhandlung in Koblenz. Das Kaufhaus zahlt ihre Vergütung weiter, der Übergangsbetrieb hat keine zusätzlichen Kosten. Es ist wichtig, dass die Azubis aus den Hochwassergebieten jetzt schnell unterkommen, meint Holger Benz von der IHK Koblenz. Er und seine Kollegin haben die betroffenen Betriebe alle abtelefoniert, um nachzufragen, was mit den Auszubildenden passiert.
Im Landkreis Ahrweiler reden wir über 240 Ausbildungsbetriebe mit ungefähr 700 Auszubildenden. 95% der Ausbildungsbetriebe wollen ihre Auszubildenden behalten.
Alle haben die große Hoffnung, dass der Betrieb möglichst bald normal weitergeht und damit auch die Ausbildung fortgesetzt werden kann. Die Hilfsbereitschaft von anderen Unternehmen ist groß, erzählt Holger Benz. Sogar Unternehmen in Baden-Württemberg und Sachsen wollen Azubis aus dem Ahrtal übernehmen. Doch dann ist auch noch das Problem mit der Berufsschule.
Die berufsbildende Schule in Bad Neuenahr, die ist im Moment nicht betretbar. Ja, die gehen im Endeffekt in die Nachbarschulen. Das Land hat versucht, die Ausweichschulstandorte so zu wählen, dass die Betroffenen möglichst geringe Fahrzeiten haben.
Prüfungen können die betroffenen Azubis ins nächste Jahr verschieben, wenn sie möchten, erklärt Anne Glück, Beraterin bei der IHK. Sie fährt seit vielen Tagen durch die Hochwassergebiete, berät Firmen und beantwortet Fragen zur Ausbildung.
Das passiert ganz oft in den Gesprächen, dass dann die Unternehmer oder die Verantwortlichen auch sehr emotional werden und man eine richtige Verbundenheit spürt. Und man auch merkt, wenn da ein Azubi ist, der den ganzen Schlamm rausgeschippt hat und mit der ganzen Mannschaft zusammensitzt und Mittag gegessen wird, das ist ein Gemeinschaftsgefühl. Und das merkt man zum Beispiel am Telefon nicht, aber das kommt vor Ort unglaublich rüber.
Das vielleicht über die Ausbildungszeit hinaus den Job sichert, meint Rilo Adeneuer, Ausbilderin im Kaufhaus in Bad Neuenahr.
Wir wollen unsere Azubis nur temporär ausgliedern. Wir wollen sie unbedingt wiederhaben, sobald es geht.
Die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal hat auch die Ausbildungspläne vieler Azubis und Betriebe auf den Kopf gestellt. Wie es trotzdem gut gehen soll, das hat Wolfgang Brauer berichtet. Ja, und noch mehr Hintergründe rund ums neue Ausbildungsjahr, um tausende offene Lehrstellen und Initiativen, wie sich wieder mehr junge Menschen für eine betriebliche Ausbildung entscheiden sollen. Darüber berichtet auch mein Kollege Christoph Geismeier in seiner Sendung SWR 2 Geldmarkt Meinung. Lehrling dringend gesucht. Den Link zum Podcast, den habe ich in die Shownotes gepackt. Puh, es wirkte fast so, als würde der frühere Tennisstar Boris Becker mit dem laufenden Insolvenzverfahren in London seinen wohl letzten Matchball spielen. Doch jetzt bekommt der 53-Jährige nochmal Gelegenheit für einen neuen Aufschlag. Ein großer Streaming-Gigant, das kam jetzt raus, will Boris Beckers Leben als Serie verfilmen. Mein Kollege Christopher Zone, der freut sich jetzt schon und schreibt ihm deswegen unseren Brief der Woche.
Lieber Boris Becker, ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Natürlich muss dein Leben verfilmt werden. Du bist eine Legende, der 17-jährigste Leimener aller Zeiten. Tja, Tennis, der Räucherlachs unter den Sportarten, einst eher was für Privilegierte, heute nur noch ein Discounterprodukt, aber eine Boris Becker-Serie wird bestimmt aufregend. Du hast es ja immer krachen lassen, ein Leben voller erster Aufschläge. 4 Kinder mit 3 Frauen, 2-mal verheiratet, der sogenannte Doppelfehler. Und wie verfilmt man die Besenkammer-Szene? Bleibt dann der Bildschirm eine Minute völlig dunkel? Nein? Zu lang? Und erst die Doppelfolge mit Michael Stich. Ich bin schon gespannt wie ein Netz. Leider wirst du oft unterschätzt, lieber Boris Becker, deine romantische Ader zum Beispiel. Ich erinnere mich da an dieses Selfie von dir in Paris, du vor der gerade vom Feuer verzehrten Notre Dame. Ein rührendes Bild. Einerseits diese völlig abgebrannte Ruine und dahinter eben Notre Dame. Oder wie wir Nichtgläubigen sagen, Votre Dame. Immer hast du die Menschen inspiriert. Zum Beispiel zu Bum Bum, dem Speiseeis in Tennisschlägerform mit Kaugummi im Stiel. Sowas schaffen weder Gauland noch Habeck. Brauner Bär und Grüner Pfand haben einen anderen Hintergrund. Und nicht zuletzt dein Verdienst um die deutsche Literatur. Berühmter als Goethes Doktor Faust ist dein größtes Werk, die Becker-Faust. Und was deine oft belächelte, bin ich schon drin, Sprache angeht, heute wärst du mit deinen rhetorischen Fähigkeiten problemlos zum Beispiel Kanzlerkandidat. Du, lieber Boris Becker, hast erreicht, wovon Laschet nur träumen kann. Ein Sieg, für den man nicht mehr als 3 Sätze braucht. Es grüßt dich herzlich, dein Fan Christoph Azzone.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Und das ist Martin Derle. Claudia aus Stuttgart arbeitet seit kurzem in einer Abteilung mit Stadtplanerinnen und Stadtplanern zusammen. Alle haben den gleichen Studienabschluss, schreibt sie, aber mir ist relativ schnell aufgefallen, dass Männer in meiner Abteilung höher eingestuft sind als Frauen, obwohl alle dieselbe Tätigkeit ausführen. Was würden Sie mir und meinen Kolleginnen raten?
Tja, das ist ein Problem, das kenne ich. Ich habe mit der Manuela Schwesig, als sie damals noch Bundesfamilienministerin war, zusammengearbeitet und wir haben uns um das Thema gekümmert und es gibt ja jetzt das Transparenzgesetz. Das bedeutet, dass Sie als Frau den Anspruch haben, in Betrieben einer bestimmten Größe zu erfahren, was Männer auf derselben Ebene verdienen und dass angestrebt ist, dass beide gleich verdienen. Und in Ihrem konkreten Fall würde ich sagen, wenn das für mehrere Kolleginnen zutrifft, dass sie alle schlechter bezahlt werden als die Männer, dann würde ich vorschlagen, dass sie alle zusammen mal bei ihrem Management auflaufen, dass sie aufzeigen, was sie fürs Unternehmen leisten und dass sie auch einfordern, dafür einen fairen Gegenwert zu bekommen. Und das ist ein ähnliches Gehaltsniveau wie die Männer. Und auf dieser Basis können sie dann in Zukunft natürlich auch individuelle Gehaltsverhandlungen führen.
Und David aus Karlsruhe, der sucht noch den perfekten Job. Aber, schreibt er, irgendwie finde ich bei jeder Anstellung Dinge, die mich nerven. Und auch beim Thema Selbstständigkeit gibt es vieles, was mich stört. Sollten wir überhaupt danach streben, unseren Traumjob zu finden? Oder gibt es den einfach nicht?
Es gibt den Traum und es gibt den Job, aber beides zusammen, das gibt's natürlich nicht. Also nehmen Sie mich, ich bin jetzt Karriereberater und Autor und es gibt viele tolle Dinge in meinen Tätigkeiten, aber es gibt auch Dinge, die mich nerven, die ich nicht so gerne mache und das ist doch ganz normal. Also ich fände es todlangweilig, wenn man von morgens bis abends nur in Glück und Traum baden würde, sondern es ist doch geradezu schön, dass man in den einen Phasen etwas tut, was einem nicht so viel Spaß macht und dann freut man sich umso mehr wie so ein Kind auf den Schulschluss, dann freut man sich umso mehr auf die nächste Tätigkeit. Also es wird viel von Traumjobs geredet, ich habe das auch schon getan, aber wenn man die Realität anschaut, finde ich, es gibt positive Dinge, Dinge, die uns beglücken im Job und es gibt Dinge, die uns belasten. Und wenn sich beides die Waage hält, wenn der Traum sogar etwas schwerer wiegt als der Job, dann sind sie gut bedient und da würde ich den eigenen Anspruch auch ein Stück weit der Realität anpassen, denn das macht sie glücklicher.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wer an Startups, an Gründerinnen und Gründer denkt, der denkt wohl häufig zuerst mal an hippe junge Menschen mit neuen digitalen Geschäftsideen. Aber an Senioren denken vermutlich nur die wenigsten. Dabei liegt genau hier eine extrem wertvolle Kombination, bei der junge Startups von der Erfahrung der Alten lernen können. In Schöneich bei Stuttgart bietet der Verein Senioren der Wirtschaft genau diese Hilfe und Beratung für Startups an. Gili Hensoldt war für uns dort.
Zwischen Jill Holländer und Wolfgang Vogt liegen etwa 40 Jahre. Vogt war lange Zeit Manager bei IBM, mittlerweile ist er in Rente. Holländer hat gerade ihr erstes Start-up gegründet, die digitale Plattform Shadow Your Future, die Schülerpraktikanten und Unternehmen zusammenbringen soll.
Die Schüler haben eben die Möglichkeit, sich dort zu registrieren und ein Profil anzulegen und eben in wenigen Schritten einen Lebenslauf und ein Anschreiben zu erstellen, was für Schüler oft eine große Herausforderung ist. Und dann Berufseinblicke bei Unternehmen anzufragen, über das ganze Jahr in verschiedene Berufe und Unternehmen reinzuschauen.
Mit dem Konzept kam die 27-Jährige vor mehr als einem Jahr zu den Senioren der Wirtschaft, zur Start-up-Beratung von Wolfgang Vogt. Sie wollte vor allem wissen, ob ihre Geschäftsidee auch finanziell funktionieren würde.
Ich hatte Marketing und Vertriebsberatung benötigt und auch generell jemand, der mit viel Erfahrung auf das Konzept schaut und sagt, was man daran noch feilen könnte und in welche Richtung das gehen könnte.
Und neben Know-how konnte der Senior auch mit wertvollen Kontakten dienen.
Das hat jetzt auch dazu geführt eigentlich, dass ich auch zwei Investoren gefunden habe. Von daher bin ich Herrn Vogt sehr, sehr dankbar.
Das ist unser Lohn. Das macht ja ehrenamtliche Arbeit aus, dass da jemand Erfolg hat und begeistert ist.
Seit 11 Jahren schon betreut Vogt bei den Senioren der Wirtschaft Gründerinnen und Gründer, ehrenamtlich.
Ich wollte irgendwo was zurückgeben, weil es mir gut ging im Leben. Hab mittlerweile gelernt, dass ich ganz viel zurückkriege, dass ich ganz viel lerne, dass ich auf vielen Gebieten auch modern bleibe oder up to date bleibe.
Denn auch wenn Vogt und die anderen etwa 50 Senioren, die in Baden-Württemberg aktiv sind, schon länger raus sind aus ihren Berufen, haben sie jede Menge Expertise, meint Jill Holländer.
Mit ganz modernen Methoden wird gearbeitet. Sie sind so nah und so aktiv am Markt, dass nicht eine Millisekunde der Eindruck entstanden ist, dass ich hier irgendwie mit der Steinzeit spreche oder so.
Dass erfahrene Wirtschaftsleute Gründerinnen und Gründer begleiten, hält Vogt für extrem wichtig.
Das sieht man auch, wenn man Statistiken anguckt, ein Drittel aller Startups geht in den ersten 3 Jahren nach der Gründung Bach runter und viele davon, weil das vorher nicht genügend durchdacht ist. Also da sind dann Leute wie wir wichtig, die da außen drauf gucken.
Jill Holländers Plattform für Schüler und Betriebe ist inzwischen online. Ihr Ziel jetzt, das Angebot deutschlandweit ausrollen. Auch dabei setzt sie auf die Unterstützung ihres Senior-Coaches.
Da gibt es auch welche, die dann mal, weiß ich, ein Jahr oder zwei alleine schwimmen und dann wieder kommen und sagen, du, ich habe da eine neue Idee, können wir da mal drüber reden.
Und etliche Firmen sind, auch dank Vogts Hilfe, mittlerweile auf Erfolgskurs. Das ist für den Startup-Berater dann der schönste Lohn für sein ehrenamtliches Engagement.
Die Senioren der Wirtschaft beraten junge Startups. Wie es funktioniert, das hat Geli Hensoldt nachgefragt. Und das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.